Die Nachrichten von SRF um 12 mit Jan von Tobel. Die Posttochter PostFinance will sparen und baut Stellen ab. Bis Ende November rechnet die PostFinance mit dem Abbau von 141 Stellen, wie sie mitteilt. Größtenteils seien Personen betroffen, die in Bern in der Verwaltung arbeiteten. Die PostFinance schreibt von einem volatilen Marktumfeld und einem schwierigen Zinsumfeld. Die Ausgangslage habe sich während der letzten Monate verschärft. Die Schweizer Armee soll aufrüsten und dafür 1,7 Milliarden Franken ausgeben. Das möchte der Nationalrat. Er hat im Rahmen der Armeebotschaft 2025 einem entsprechenden Verpflichtungskredit zugestimmt. Mit dem Geld soll unter anderem ein neues Artilleriesystem gekauft und die Leopard 2 Kampfpanzerflotte einsatzfähig gehalten werden. Ja, sagte der Nationalrat ebenfalls zum Ende der F-5 Tiger Kampfjets. Diese sollen noch maximal bis übernächstes Jahr fliegen und dann außer Betrieb genommen werden. Dies bedeutet auch das Ende der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse. Diese fliegt mit den F-5 Tiger Jets. Als nächstes befasst sich der Ständerat mit der Armeebotschaft 2025. Die Schweiz will den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, doch der beschleunigte Bau von Wasserkraftwerken bleibt umstritten. Das Parlament ist sich nämlich weiterhin uneins darüber, ob Natur- und Landschaftsschutzorganisationen gegen 16 Wasserkraftprojekte vom nationalen Interesse mit einer Verbandsbeschwerde vorgehen dürfen oder nicht. Die Wasserkraftprojekte wurden vergangenes Jahr von den Stimmenden per Volksabstimmung gutgeheißen. Der Ständerat will das Verbandsbeschwerderecht bei den 16 Wasserkraftprojekten streichen. Der Nationalrat hingegen will, dass eine Beschwerde zulässig ist, wenn drei Organisationen gemeinsam Beschwerde einreichen. Mit dieser und weiteren Differenzen geht die Vorlage nun zurück in den Nationalrat. Die Jazzpianistin Sylvie Courvoisier erhält den diesjährigen Grand Prix Musik und damit ein Preisgeld von 100.000 Franken. Das teilt das Bundesamt für Kultur BAK mit. Mit der Auszeichnung ehre das BAK die herausragende Karriere der Komponistin und Improvisationsmusikerin, die die Grenzen von Jazz und Klassik verwische. Die 56-jährige Courvoisier stammt aus Lausanne und lebt in New York. Wir kommen zu den Börsendaten, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.363 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 93,60 gehandelt und der Dollar zu 81,96. Zum Wetter. Es gibt nur noch lokale Regenschauer und es gibt einige sonnige Abschnitte heute bei 20 Grad. Morgen wird es dann länger sonnig mit 24 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Yvonne Lambrica.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Listen to your lies, would you say? I'm a man. You come and go, you come and go. Love will be the evening colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go, you come and go. Love will be the evening colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon.
You come. You know, last night I went to sleep in Detroit City.
Für eine Mittagspause. Schön, wenn ihr euch beim Pausieren von SRF 1 begleiten lasst. Ich bin der Dani Vorler und wünsche euch einen guten.
Questa notte sembra un film e la luna come il sole, così calda che mi brucia il cuore. Quella luce sui tuoi jeans, i tuoi occhi come il mare, le tue labbra rosse da baciare. Ti guardo e più ti guardo, so che non resisterò, sta per scoppiarmi dentro un uragano. E tutto è così magico qui sotto queste stelle, e senti questa musica che sale, sale e va. E baila, baila tu vida, e baila, baila mi vida,
y bésame bailando, baila al ritmo del amor, balla, balla, bella mi, balla, balla l'allegria, e baciami bailando, baila al ritmo del amor.
Quando balli sembra che il ritmo è nato insieme a te. Sexy come te non c'è nessuna. Ai ai ai, è la musica che va sul tuo corpo scivola. Sembri un angelo sotto la luna. È un'emozione troppo bella, amore qui con te. È vivere ogni istante come un sogno, con l'universo addosso che ci brilla sulla pelle. È dentro questa musica che sale, sale e va. E baila, baila tu vita, e baila, baila mi vita, e besami bailando, baila al ritmo dell'amor. E balla, balla bella mia, e balla, balla l'allegria, e baciami bailando, baila al ritmo dell'amor. Questa notte è come un film e la luna è come il sole, così calda che mi brucia il cuore, con un universo addosso che ci brilla sulla pelle, e ha dentro questa musica che sale, sale e va.
Das geht stimmig am Mittagstisch. Der Piero Esteriori haben wir hier gehört. Baila, baila. Es gibt gleich neue Bankregulierung. Das soll es geben. Der Bundesrat wird die Eckwerte zur Bankregulierung gleich präsentieren. Wie eng wollen die Banken an die Leine nehmen? Das heisst also, welche Massnahmen wären hier sinnvoll? Und was steht eigentlich auf dem Spiel? Diese Fragen gehen an Ivan Lengwiller, Professor für Nationalökonomie und Geldpolitik an der Universität Basel. Er macht heute in der Sendung Tagesgespräch eine Auslegeordnung. Am Eis, hier auf dem Eis. Und jetzt kommt eine Stimme, die seit Jahrzehnten Generationen bewegt, der Rod Stewart. Ein Song wie eine Hymne an Sehnsucht, Liebe. Every beat of my heart.
Misty eyes, I see lonely skies, lonely road to Babylon. Where's my family and my country? Heaven knows where I belong. Thank you.
dem Rod Stewart wird es gerade 20 ab 12 Uhr.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum. Dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. Vermögenszentrum.ch.
Ja, die Woche war bis jetzt ein rechtes Hin und Her vom Wetter her. Es hat zum Teil auch explosive Momente gegeben. Wie sieht es jetzt aus? Jörg Ackermann von SRF Meteo. Brauchen wir auch heute im Verlauf vom Tag noch Regenschutz oder Regenschirm?
Ja, zum Teil schon, aber nicht alle werden heute nass. Fangen wir mit der nassesten Region an. Das wäre über einigen Teil vom Tessin und Graubünden der Fall. Da kommt es in den nächsten Stunden weiterhin immer mal wieder regnen. Im Lauf vom Nachmittag werden aber die Regenwolken in diesen Gebieten immer seltener und es lockert dort auch kurz mal auf. Vorher gibt es aber besonders über dem Tessin weitere, zum Teil kräftige Regengüsse. Die kräftigsten ziehen so über den Ceneri in die Magadino-Ebene, wo dann einzelne Gewitter sogar eingelagert sind. Und dann einzelne Regenwolken bewegen sich dann auch so ein bisschen über das Oberwallis, Gotthard-Region, Richtung Lanerland und in die Nordostschweiz, Richtung Alpstein, wo es nur einzelne Auflockerungen und sonnige Phasen gibt. Sonst gibt es gerade aktuell oder in den nächsten 1-2 Stunden die sonnigste Phase vom Tag, auch wenn es weiterhin Nachmittag gegen Abend noch ein paar sonnige Abschnitte gibt. Aber eben von Westen her, da ziehen zum Teil dichtere Wolken auf und mit denen gibt es besonders so ein bisschen am Jura entlang bis in die Nordwestschweiz, später dann auch der Voralp entlang einzelne Regengüsse. Vereinzelt können sie auch über dem Flachland kurz mal regnen kommen. Dazu geht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind und Temperaturen steigen auf 19 bis 22 im Rhonetal auf 24 Grad.
Und jetzt bin ich auch gespannt, was du für morgen Freitag ankündigen willst. Ich mache ja da immer das Protokoll machen. Und wenn ich das von gestern anschaue, dann hast du gesagt, der Freitag sei der freundlichste Tag der Woche. Bleibt dabei?
Ja, das ist grundsätzlich immer noch so. Es ist morgen zuerst mal sogar häufig sonnig, bei weitem aber nicht wolkenlos. Vor allem so ein bisschen am Jura entlang bis in die Nordwestschweiz. Dort decken die Wolken bereits am Vormittag die Sonne immer mal wieder ab. Und dort gibt es dann im Laufe vom Nachmittag sogar erste Platzregen, so Jura entlang Nordwestschweiz. Allgemein werden die Wolken dann morgen Nachmittag wieder zahlreicher. Vor uns aber eben noch ziemlich sonnig. Besonders auch in der Voralp entlang gibt es dann auch grössere Quellwolken, die dann stellenweise gegen den Abend Regengüsse bringen und am Abend sind dann auch vereinzelt im Flachland Platzregen möglich. Und es geht am Morgen ein schwacher bis mäßiger Südwestwind, das bei wärmeren 22 bis 25 im Rhonetal bis 26 Grad. Und im Süden, da haben wir morgen Vormittag zuerst mal noch viel Wolken, regnet tut es nur noch vereinzelt, die Wolken lockert auf, es gibt dann im Süden längere sonnige Abschnitte, aber besonders in den Bergen kann es aus Quellwolken nochmal lokale Platzregen geben. Das bei etwa 24 Grad als Höchstwert im Tessin.
Und das natürlich die Erwartungshaltung gross fürs Pfingstwetter über die freien Tage. Wie sieht es denn da jetzt aus?
Ja, am Pfingstwochenende, zumindest am Samstag, Sonntagvormittag, muss man sich zuerst mal auf wechselhaftes Wetter einstellen, bevor dann ab dem Pfingstmäntig definitiv stabile Sommerwetter zurückkommt. So ist es am Samstag und am Pfingstsonntag noch wechselnd bewölkt mit sonnigen Phasen. Ab und zu ziehen Regengüsse, zum Teil auch Gewitter vorbei. Das nicht nur am Nachmittag, es kann schon am Vormittag mal kräftig ablehren. Und es kann besonders in der Nähe von den Regengüssen und Gewitter auch mal zügig gewinden kommen. Dann am Sonntag, im Laufe vom Sonntag, besonders am Sonntagnachmittag, kommt dann die Sonne aus Westen und auch im Süden immer besser führen. Die Wolken hängen noch länger, so in der zentralen Ostschweiz, dann kann es auch noch weiterhin bis in Abend regnen kommen. Und die Schneevergrenze sinkt jetzt sogar auf 2300 bis lokal 2000 Meter drab. Und so ist es mit nur noch 19 Grad im Norden eher kühl am Pfingstsonntag. Im Süden, der kommt der Nordföhn auf und es geht bis zu 26 Grad. Und der Pfingstmäntig, der sieht wieder nach meistens sonnigem Wetter aus. Das bei wärmer 24 Grad im Norden, im Tessin bis 26 Grad.
Gut doch. Vielen Dank für den Wetterüberblick, Jörg Ackermann von SRF Meteo. Schönen Nachmittag.
Danke, gleichfalls.
Merci.
SRF Meteo. Präsentiert vom VZ Vermögenszentrum. Dem Berater für Ihre Pensionierung und Ihre Geldanlagen. Vermögenszentrum.ch.
If not for you, couldn't even find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, the night would see me wide awake.
Bis man wieder steht. SRF Verkehrsinfo.
Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A3 Richtung Verzweigung Wiese ab Cannenfels und weiter auf der A2 Richtung Luzern bis Wettstein. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen und in Richtung Norden 2 Kilometer Stau und mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. So viel Aufrüstung ist genug. Der Nationalrat sagt Nein zu einer weiteren Milliarde für Fliegerabwehrmunition. Brauchen Lokalradios und Lokalfernsehstationen weitere Serafe-Gelder? Der Ständerat diskutiert. Der türkische Präsident greift zum Koran. Ein Gesetz verbietet Lesearten, die der konservativen Auslegung des Präsidenten widersprechen. Schluss mit dem Beschwerderecht für Verbände. Der Ständerat bricht mit dem Entscheid ein Versprechen des Bundesrats. Was tun, um nie mehr eine Schweizer Bank retten zu müssen? Wir sagen, warum sich Regionalbanken vor einer Erhöhung des Eigenkapitals fürchten. Und im Tagesgespräch fragen wir den früheren FINMA-Verwaltungsrat Ivan Lengwiler, was im Krisenfall bei Grossbanken sicher helfen würde. Rendezvous. Die Themen ausgewählt heute hat Jonas Liniger. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Die Sicherheitslage in Europa ist angespannt. Viele Länder rüsten auf, auch die Schweiz. Wenn es im Parlament um mehr Geld für neue Rüstungsgüter geht, läuft es meistens nach dem gleichen Schema. Links ist dagegen, Bürgerliche sind dafür. Heute aber im Nationalrat ist es anders. Ein bürgerlicher Antrag zur Beschaffung von Kriegsmunition für 1 Milliarde Franken stößt selbst im eigenen Lager auf Ablehnung. Bundeshausredaktor Dominik Meyer.
Geschosse für die Artillerie, Raketen für die Luftabwehr, Kriegsmunition für 1 Milliarde soll die Armee zusätzlich kaufen. Ausgeheckt haben den Plan Sicherheitspolitikerinnen und Politiker von SVP, Mitte und FDP in der Kommission, dort also, wo die Entscheide vorberaten werden. Einfach so 1 Milliarde in einer Sitzung draufschlagen auf den Einkaufszettel der Armee? Ein Schnellschuss? Nein, sagt FDP-Nationalrat Heinz Theiler.
Ist ganz sicher nicht ein Schnellschuss. Wir wissen auch, dass Munition fehlt. Jetzige Einsatzmunition reicht vielleicht für 2 Tage. Und ich will dann nicht an diesem Zeitpunkt dastehen, den Soldaten die Systeme übergeben und keine Munition dazu liefern können.
Nach Schema F würde jetzt auf den freisinnigen Theiler eine linke Politikerin folgen und gegen die Zusatzmilliarde protestieren. Doch das hier ist auch ein Freisinniger. Peter Schilliger, Spezialgebiet Finanzpolitik.
1 Milliarde hat im Moment einfach nicht Platz im Budget.
Falsch, entgegnet Parteikollege und Sicherheitspolitiker Heinz Theiler.
Es geht 5 bis 6 Jahre, bis die Munition kommt. Es ist durchaus möglich, bis dann die Finanzierung auch sicherzustellen. Wir können jetzt die Bestellung auslösen. Bezahlen müssen dann wir, wenn die Munition auch kommt.
Heute bestellen und morgen bezahlen also. Das funktioniere nicht, kontert Peter Schilliger. Das Parlament habe bereits mehr Rüstungsgüter bestellt, als es bezahlen könne. Die zusätzliche Munition mache das Finanzproblem noch grösser.
Das bedeutet, dass man über Jahre eigentlich zu viel bestellt hat, ohne dass man es bezahlen kann. Will man dann in den kommenden Jahren keine neuen Systeme mehr bestellen? Und diese Systeme sind dann auch wieder entscheidend für die Verteidigungsfähigkeit.
FDP gegen FDP, Sicherheits gegen Finanzpolitiker. Auch die Mitte-Partei kennt diesen Graben. Und selbst innerhalb der äußerst rüstungsfreudigen SVP gibt es einzelne Nationalräte mit finanzpolitischen Bedenken. Sie werden sich später bei der Abstimmung enthalten. Geschlossen sind SP, Grüne und Grünliberale. Geschlossen gegen die Zusatzmunition. Im Nationalratssaal tritt Beat Flach von den Grünliberalen ans Rednerpult.
Munition einzukaufen, in den Keller zu räumen, für den Fall, oder, dass die NATO-Staaten um uns herum überrannt worden sind und wir dann diese Munition in einem heldenhaften letzten Kampf verschießen, das ist sinnlos.
Sinnlos? Von wegen, konnte Reto Nause von der Mittepartei, einer aus der Fraktion der Sicherheitspolitiker.
Wenn wir ja wissen, dass unsere Luftabwehrmunition eigentlich nur einen Tag reicht, nehmen wir mal an, es kommt eine russische Rakete auf die Schweiz angeflogen. Holen dann die Österreicher diese Rakete vom Himmel?
bleibt der neue Verteidigungsminister Martin Pfister. Er lässt sich nicht ein auf Diskussionen über militärische Szenarien und empfiehlt ein Nein zur Zusatzmunition wegen des Geldes.
Aus Sicht des Bundesrates ist klar festzustellen, dass der finanzielle Handlungsspielraum im Moment fehlt.
Finanz gegen Sicherheitspolitiker. Das Rennen macht die Finanzfraktion. Mit 97 zu 77 Stimmen streicht der Nationalrat die Munition wieder von der Einkaufsliste. Übrigens, den restlichen Posten auf der Armee-Einkaufsliste stimmt der Nationalrat klar zu. Es geht zum Beispiel um ein neues Artilleriesystem und um eine Auffrischungskur für die Leopard 2-Panzer. Zwar wehren sich SP und Grüne auch dagegen, doch sie bleiben in der Minderheit. Diesmal wieder ganz nach Schema F.
Bundeshausredaktor Dominik Meyer. Zu den weiteren Meldungen in der Übersicht mit Jan von Thul.
Die Posttochter PostFinance hat einen Stellenabbau angekündigt. Bis in einem halben Jahr will die PostFinance bis zu 141 Stellen streichen, größtenteils in der Verwaltung in Bern. Sie begründet das mit dem schwierigen Marktumfeld und der herausfordernden Lage bei den Zinsen. Die Ausgangslage habe sich in den letzten Monaten verschärft, darum müsse die PostFinance effizienter werden und Synergien nutzen. Das Personal kann nun Stellung nehmen und Vorschläge einreichen, wie Kündigungen reduziert oder vermieden werden können. Die PostFinance hat ein Konsultationsverfahren gestartet. Im vergangenen Winter haben so viele Menschen in Schweizer Hotels übernachtet wie noch nie. Das sagen Zahlen des Bundesamtes für Statistik BFS. Vom November bis im April seien 18,5 Millionen Logiernächte gezählt worden. Das seien fast 3% mehr als im vorletzten Winter und es sei ein neuer Höchststand. Besonders zugenommen hat laut dem BFS die Zahl der Übernachtungsgäste aus dem Ausland. Die Nachfrage sei so hoch gewesen wie seit 17 Jahren nicht mehr. Nun zu den Folgen der starken Regenfälle der letzten Tage. Im Kanton Basel-Landschaft musste die Feuerwehr rund 70 Mal ausrücken, wegen den heftigen Gewittern vom Abend. Betroffen war vor allem das obere Baselbiet, schreibt die Polizei. Etliche Keller seien überflutet worden und Bäche über die Ufer getreten. Und im Bündner Misox haben die Behörden die Kantonsstrasse durch Sorte gesperrt, aus Sicherheitsgründen wegen der starken Niederschläge der letzten Tage. Betroffen sei der bereits evakuierte Teil des Dorfes, teilt der regionale Führungsstab mit. Der bewohnte Teil von Sorte könne weiter auf der Gemeindestrasse erreicht werden. Was für Gefahren drohen in der Schweiz durch den Klimawandel? Das hat der Bund untersucht und zum zweiten Mal die Klimarisikoanalyse veröffentlicht. Zwei Gefahren streicht er besonders hervor und diese seien seit dem ersten Bericht vor 8 Jahren noch größer geworden. Erstens die Hitze im Sommer. Weil die Menschen immer älter würden, sei die Hitze die größte Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Zweitens nehme auch die Trockenheit zu. Bis zu 2060 erwartet der Bund, dass im Sommer bis zu einem Viertel weniger Regen fällt. Die Klimarisikoanalyse soll als Grundlage dienen für die Anpassung der Schweiz an den Klimawandel. In verschiedenen Sektoren haben man schon erfolgreich Projekte umgesetzt, schreibt der Bund, aber es seien weitere Anstrengungen nötig. Die israelische Armee hat im Gazastreifen die Leichen von 2 Geiseln geborgen. Das Ehepaar war von der Hamas am 7. Oktober 2023 entführt worden. Laut israelischen Angaben sind noch mindestens 20 lebende Geiseln im Gazastreifen sowie die Leichen von rund 30 Geiseln. In Brüssel hat ein Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO-Staaten begonnen. Der US-amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth forderte dabei erneut, dass die Staaten des Verteidigungsbündnisses NATO deutlich mehr Geld für die Verteidigung ausgeben. Und er zeigte sich zuversichtlich, dass die NATO das sogenannte 5%-Ziel annimmt, die Staaten sich also verpflichten, 5% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren. Das müsse bis zum NATO-Gipfel in Den Haag Ende Monat passieren, sagte Hegseth. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen gibt es nur noch lokale Regenschauer. Heute zeigt sich ab und zu die Sonne bei etwa 20 Grad. Morgen wird es dann länger sonnig bei 24 Grad.
Sollen private Fernsehstationen wie Tele Bern oder Privatradios wie Radio Grischa mit weiteren öffentlichen Geldern unterstützt werden? Diese Frage muss heute der Ständerat beantworten. Angedacht sind bis zu 35 Millionen Franken pro Jahr.
Viele Schweizer Medienhäuser stehen finanziell schlecht da und haben Mühe, ihren wichtigsten Auftrag zu erfüllen. Die umfassende und seriöse Information des Publikums über das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Geschehen im Lande und den Regionen. Wo wird das zusätzliche Geld denn überhaupt eingesetzt? Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Fast 40 private Radio- und Fernsehsender erhalten Geld aus der Radio- und Fernsehabgabe, um ihren Informationsauftrag zu erfüllen. Gut 80 Millionen Franken jährlich sind es aktuell für diesen medialen Service Public. Rund 110 Millionen könnten es künftig sein. André Mösch vom Privatfernsehverband Teleswiss würde dies begrüßen, denn eine umfassende Berichterstattung aus den Regionen werde zunehmend wichtiger.
Wir merken das extrem, dass die Zeitungen weniger Mittel haben, dass sie dünner werden, dass sie weniger machen aus den Regionen. Und das merken wir unter anderem daran, dass unsere Zuschauerzahlen mittlerweile wieder steigen, obwohl man ja sagt, das Fernsehen geht eher zurück. Also ich glaube, es ist eindeutig so, dass die Leute in den Regionen Informationen wollen aus ihrem Lebensumfeld. Und das können wir bieten, aber eben nur beschränkt, weil unsere Mittel so knapp sind.
Mehr Geld für die privaten Radio- und Fernsehsender, dies hinterfragt allerdings der Medienwissenschaftler Manuel Puppis von der Uni Freiburg.
Ich habe so meine Zweifel, wie sinnvoll diese Maßnahme tatsächlich ist, da schon heute aus den Abgaben für Radio und Fernsehen Geld zu den Lokalradios und Regionalfernsehstationen geht, die einen Programmauftrag erfüllen, der ihnen in ihrer Konzession festgeschrieben ist. Von daher ist mir nicht klar, für was das Geld verwendet wird, wenn nicht eine Zusatzleistung dafür auch verlangt wird.
Es sollte also im Gegenzug auch mehr inhaltliche Leistung von den Sendern eingefordert werden, meint Puppis. Doch davon ist nicht die Rede in dem Vorschlag, der im Ständerat heute diskutiert wird. Neben den Privatsendern sollen auch die wichtigsten Institutionen der Medienbranche neu mit 9 Millionen Franken jährlich unterstützt werden. Diesen Vorschlag begrüßt auch der Medienexperte.
Das ist nicht nur irgendeine Wirtschaftsbranche, bei der es darum geht, ob sie überlebt oder nicht und die vielleicht Arbeitsplätze schaffen kann oder nicht. Medien sind für das Gemeinwohl, für die Demokratie ganz zentral, dass es journalistische Berichterstattung gibt über politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Vorgänge auf allen föderalen Ebenen. Und je weniger Geld die Medienunternehmen haben, desto schwieriger wird es, diese Leistung zu erbringen.
Konkret geht es dabei um die Medienausbildungszentren, um die Nachrichtenagentur Kiesten SDA und um den Presserat, wo Medienschaffende über umstrittene Beiträge befinden und so journalistische Qualitätsstandards durchzusetzen versuchen. All diese Institutionen werden ganz oder teilweise von der Medienbranche selber getragen und finanziert. So hofft etwa Martina Fehr, die Direktorin des Medienausbildungszentrums MATZ in Luzern, dass der Ständerat dieses Geld spricht, denn
es ist sehr wichtig, dass wir gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten haben, weil die Anforderungen, die steigen und steigen, oder man muss alle Facetten des Handwerkes beherrschen. Das Publikum wird auch immer anspruchsvoller. Es geht um die Bekämpfung der Desinformation.
Und da könne das MATZ entscheidende Unterstützung leisten. Mit mehr Geld könnte man die Kurskosten senken und es damit den Medienhäusern erleichtern, ihre Angestellten in die Kurse zu schicken.
Sie hören Rendezvous on Air auf DAB+, im Livestream auf der SRF Play App oder zeitversetzt als Podcast, zum Beispiel auf srf.ch/audio. In der Türkei reißt die Regierung um Präsident Erdogan die Deutungshoheit über den Islam an sich und das in einem Gesetzespaket versteckt und bei Nacht durch das türkische Parlament gepeitscht. Konkret soll der Koran ab sofort so ausgelegt werden, wie es Erdogan gefällt. Das staatliche Religionsamt kann nun alle Koranausgaben verbieten, beschlagnahmen und vernichten lassen, die nicht dieser konservativen Auslegung entsprechen. Welche gesellschaftspolitischen Folgen wird das für die Türkei haben? Aus Istanbul der Bericht von Susanne Güsten.
Önerge üzerinde söz isteyen Ankara Milletvekili Okan Konural. Buyurun.
Vor halb leeren Sitzreihen beschwor zu nächtlicher Stunde ein Oppositionsabgeordneter das türkische Parlament.
Metin üzerinden okunduğunda son derece masum, son derece haklıymış gibi görünen bir düzenlemeyle karşı karşıyayız.
Dieser Gesetzentwurf kommt unscheinbar daher, doch er zielt darauf ab, Theologen und Akademiker einzuschüchtern, die unterschiedliche Interpretationen des Islam vertreten. Über ihre Koranauslegungen kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber deshalb darf man ihre Bücher doch nicht verbieten und vernichten.
kitap toplatmak, kitap ima etmek değildir.
Der Abgeordnete Okan Konuralp von der säkularistischen Oppositionspartei CHP warnte vergeblich. Mit den Stimmen des Regierungsbündnisses von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wurde das Gesetz vom Parlament verabschiedet. Das Gesetz gibt dem staatlichen Religionsamt die Befugnis, alle türkischen Koranausgaben und Korankommentare zu prüfen und sie nach Gutdünken beschlagnahmen, einsammeln und vernichten zu lassen. Wurden sie online veröffentlicht, dann werden die entsprechenden Internetseiten gesperrt. Protest dagegen kommt auch aus dem islamisch-konservativen Lager, so von der Zukunftspartei des früheren Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu. Vizefraktionschef Selçuk Özdar nach der Verabschiedung:
Diese Regierung hat sich tatsächlich entschlossen, mit der Verbrennung von Koranausgaben in die Geschichte einzugehen. Sie wollen Werke vernichten, die angeblich nicht den Grundprinzipien des Islam entsprechen. Und was sie unter den Grundprinzipien des Islam verstehen, bestimmen sie selbst. Sie legen mit diesem Gesetz den Grundstein für eine neue Staatsreligion.
In einem ersten Anlauf hatte das Religionsamt schon vor 2 Jahren versucht, eine kommentierte Koranübersetzung des bekannten Theologen Ihsan Eliacik zu verbieten. Dagegen hatte sich Eliacik erfolgreich vor Gericht gewehrt. Für eine solche Zensur gäbe es keine gesetzliche Grundlage, entschieden die Richter damals. Jetzt hat die Regierung die gesetzliche Grundlage geschaffen. Eliacik, der für eine moderne Auslegung des Koran eintritt, reagierte im türkischen Oppositionssender Sözcü empört.
Sen nasıl, hangi yetkiye dayanarak benim yazdığım şeylerin İslam'ın temel ilkelerine aykırı olduğunu iddia ediyorsun?
Wie kann das Religionsamt behaupten, dass meine Schriften gegen die Grundprinzipien des Islam verstoßen? Wer gibt ihnen dieses Recht? Das Religionsamt will sich als Priesterklasse etablieren und das geht im Islam überhaupt nicht. Nichts und niemand darf im Islam zwischen Gott und den Gläubigen kommen. Das Religionsamt gehört abgeschafft.
Das türkische Religionsamt steht seit Jahrzehnten in der Kritik, weil es sich als Sachwalter der sunnitischen Mehrheit im Land versteht und islamische Minderheiten wie die Aleviten und die Dschafari ausgrenzt und zu assimilieren versucht. Seit Erdogan vor 8 Jahren den derzeitigen Vorsitzenden Ali Erbaş an die Spitze berief, mache das Amt sich immer breiter in der Gesellschaft, sagt der Journalist Ruşen Çakır, der seit 30 Jahren über das Religionsamt berichtet, in seinem Portal Mediascope.
Diyanet İşleri Başkanlığı sadece din hizmetlerini düzenlemekle görevlidir.
Das Religionsamt soll eigentlich nur Dienstleister sein, um Gottesdienste und Pilgerfahrten zu organisieren. Aber heute geriert sich dieses Amt zunehmend als islamischer Vatikan. Jetzt beansprucht es schon die Entscheidungshoheit darüber, welche Koranauslegungen mit dem Islam konform sind. Wir sollten uns nicht wundern, wenn das Amt bald auch Menschen aus dem Islam exkommunizieren will.
Bu Müslüman değil diye aforoz etmeye de kalkabilir.
Ein prominenter Theologe will das nicht abwarten. Eine absurde Anmaßung sei es vom Religionsamt, die Grundprinzipien des Islam bestimmen zu wollen, sagte der Theologieprofessor Mustafa Öztürk in einem Video für seinen YouTube-Kanal. Öztürk plädiert für eine historisch-kritische Auslegung des Korans. Dafür wurde er vor 4 Jahren von seiner Professur an einer staatlichen Universität in der Türkei verjagt und lebt seither im Ausland. Seine Werke dürften bei den Zensoren vom Religionsamt auf der Liste stehen, vermutet er.
İlahiyattan ve bunların alanlarından çekildik.
Ich werde Ihnen die Mühe ersparen, meine Koranausgaben zu verbrennen. Ich werde sie selbst verbrennen. Ich habe mir vom Verlag 2 Exemplare bestellt, sie sind schon in der Post. Sobald die Bücher hier ankommen, werde ich sie selbst anzünden und verbrennen.
Buradan ilan ediyorum, ben kendi mealimi yakıyorum ve yakacağım.
Aus Istanbul war das der Bericht von Susanne Güsten. Gegen große Staudammprojekte in der Schweiz gibt es oft großen Widerstand von Verbänden. Sie haben ein Beschwerderecht. Doch heute Morgen hat der Ständerat entschieden, von den Verbänden wird das Beschwerderecht bei 16 Wasserkraftprojekten gestrichen. So soll es schneller vorwärts gehen mit den Projekten. Dabei hatte der Bundesrat noch vor einem Jahr versprochen, dieses Beschwerderecht bleibe bestehen. So schrieb es die Regierung im Abstimmungsbüchlein, als das Stimmvolk über die Vorlage zum Ausbau der erneuerbaren Energien abstimmte. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
SVP-Bundesrat Albert Rösti hat den Ständerat heute noch einmal daran erinnert.
Ich habe im Abstimmungskampf zum Stromgesetz mehrfach selbst erklärt,
vor der Kameras. Das Beschwerderecht bleibt bestehen.
Das Beschwerderecht gegen 16 große Wasserkraftprojekte, die an einem runden Tisch mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden ausgewählt worden sind, um den fehlenden Strom nach Abschaltung der Schweizer Kernkraftwerke zu ersetzen. Damit diese Wasserkraftprojekte rasch realisiert werden können, diskutiert das Parlament über einen sogenannten Beschleunigungserlass. Mit diesem sollen die Bewilligungsverfahren um mehrere Jahre verkürzt werden. Doch der Sprecher der ständerätlichen Umweltkommission, der Walliser Mittevertreter Beat Rieder, stellt fest,
dass hier mit gezinkten Karten gespielt wird.
Die Umweltverbände hätten zwar am runden Tisch den 16 Wasserkraftprojekten zugestimmt, drohten jetzt aber dennoch mit Beschwerden, ärgert sich Rieder. Beim größten Projekt, der geplanten Gorner Staumauer oberhalb von Zermatt, würden die Verbände jetzt sagen,
wir sind nicht einverstanden mit einer 80 Meter hohen Staumauer. Wir wollen einen kleinen Erdwall.
Das sei eine Verschaukelung des Parlaments und der Bevölkerung, findet Rieder. Den Umweltverbänden müsse deshalb das Recht, Beschwerden gegen die 16 Projekte einreichen zu können, entzogen werden.
Das dürfen wir nicht zulassen,
kontert die grüne Baselbieter Ständerätin Maja Graf. Sie hat sich für einen Kompromiss stark gemacht, den im Frühling der Nationalrat zimmerte. Demnach sollen Beschwerden nur noch möglich sein, wenn mindestens 3 Verbände mitmachen. Das habe gleich mehrere Vorteile, argumentiert Graf.
Der Bau dieser Projekte kann rasch voranschreiten, was wir alle wollen, und gleichzeitig ist ein minimaler Rechtsschutz gewährleistet.
Doch von diesem Kompromiss möchte der Ständerat nichts wissen. Bereits zum zweiten Mal hat er sich mit 25 zu 18 Stimmen dafür ausgesprochen, das Verbandsbeschwerderecht bei den 16 Wasserkraftprojekten ganz zu beseitigen. Damit aber drohe dem Beschleunigungserlass in der Schlussabstimmung im Parlament der Totalabsturz, sagt Energieminister Albert Rösti. Und selbst wenn die Vorlage durchkäme, wäre sie seiner Meinung nach gefährdet.
Dann kommt wahrscheinlich ein Referendum und das gibt eine unschöne Geschichte.
Die Umweltverbände reagieren denn auch sehr heftig auf den heutigen Entscheid. Er sei ein unnötiges Foul auf Kosten der Natur und des Volkswillens, schreiben WWF, Pro Natura und BirdLife Schweiz in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Vorlage geht nun wieder an den Nationalrat, der sie heute in einer Woche erneut beraten wird.
Neun Minuten vor eins, Sie hören Rendezvous. Morgen ist es vermutlich soweit. Der Bundesrat präsentiert dann wahrscheinlich strengere Vorschriften für die UBS bezüglich Eigenkapital der Grossbank. Entschuldige mich, ich sehe eben, dass ich einen Beitrag zu weit bin bereits. Es geht zuerst um den Musikpreis. Die Cellistin Sol Gabetta oder die Singer-Songwriter Stefan Eicher und Sophie Hunger, sie haben alle den Schweizer Musikpreis schon gewonnen. Dieses Jahr zeichnet das Bundesamt für Kultur Sylvie Courvoisier aus. Der Grand Prix Musik geht also an eine Musikerin, die einer breiten Öffentlichkeit bisweilen wenig bekannt ist. Sylvie Courvoisier stammt aus Lausanne und lebt seit Jahrzehnten in New York. In ihrer Wahlheimat wird es der 56-jährigen Pianistin allerdings immer ungemütlicher. Davon hat sie Musikredaktorin Anina Salis erzählt.
Wir treffen Sylvie Courvoisier vor ihrem Solokonzert am Schaffhauser Jazz Festival. Bald kommen wir auch auf ihr Leben in den USA zu sprechen. Für die aktuelle politische Situation findet sie saftige Worte. Sie sorge sich, dass das Land in den Faschismus abgleite.
We are going to a fucking fascist country. It's unbelievable. They are putting fear into everybody. Even musicians are afraid. Even American musicians.
Sogar unter US-Bürgerinnen und Bürgern regiere die Angst, sagt sie, und sie sei entsetzt über die Ausmaße der Regierungsentscheide. Beamtenentlassungen, gelockerte Umweltgesetze, härtere Migrationspolitik. Trump setzt als US-Präsident viele Maßnahmen um, die rechte Vordenker im sogenannten Project 2025 aufgeschrieben hatten.
Und die Regierung ist schrecklich. Menschen werden in Gefängnisse nach El Salvador geschickt. Es ist ein Albtraum. Schlimmer als Russland.
Es gehört zur kreativen Essenz dieser Künstlerin, dass sie ihr Entsetzen auch auf die Konzertbühne bringt. An ihrem Soloauftritt in Schaffhausen liest sie Worte vor, die Präsident Trump aus Regierungsdokumenten streichen will. Frauen. Rassismus. Klimakrise. Und diesen Worten setzt Courvoisier dann ihre eigenen, wie sie auf der Bühne sagt, Lieblingswörter entgegen.
Meine
Lieblingswörter und Wörter der dem Projekt 2025 nicht kennen, sind Empathie, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Moral, Integrität, Kompetenz und Transparenz. Und genau darum geht es in dieser Musik.
Mit den Unterarmen traktiert Sylvie Courvoisier hier den Konzertflügel. Die Energie ihrer Worte geht nahtlos über in ihr Spiel. Und das ist es, was diese Improvisatorin auszeichnet. Dank ihrer tief verinnerlichten Spieltechnik kann sie Gefühle scheinbar mühelos in Musik umsetzen, impulsiv vom harten Hämmern wechseln zu einem weichen Anschlag. Mit Sylvie Courvoisier erhält eine Innovatorin zwischen Jazz und neuer Musik den Schweizer Musikpreis. Eine facettenreiche Musikerin, die auch im Gespräch mühelos zwischen den Sprachen wechselt. Und so antwortet die gebürtige Lausannerin französisch auf die Frage, was ihr diese Auszeichnung bedeutet.
C'est un très grand honneur et une très grande reconnaissance.
Es berührt mich. Die Schweiz denkt noch an mich. Ich habe hier einen Platz. Und mit der politischen Lage momentan denke ich manchmal, ich sollte vielleicht zurückkommen. Ich habe zwar den amerikanischen Pass, bin also doppelte Staatsbürgerin, aber vielleicht kann ich dort irgendwann nicht mehr bleiben.
An ihren Konzerten werde sie auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund nehmen, auch in den USA nicht, versichert mir Sylvie Courvoisier noch. Mit dieser Pianistin erhält eine politisch engagierte Exilschweizerin den Schweizer Musikpreis.
Musikredaktorin Anina Salis. Und mehr über die Preisträgerin Sylvie Courvoisier gibt's im Kulturtag auf SRF 2 Kultur am 10. Juni um 9 Uhr und um 18.30 Uhr. Morgen ist es vermutlich soweit. Der Bundesrat präsentiert dann wahrscheinlich strengere Vorschriften für die UBS bezüglich Eigenkapital der Großbank. Das Verdikt für die UBS ist auch wichtig für die kleineren Banken und Finanzinstitute in der Schweiz. Die Regionalbanken zumindest befürchten, dass auch sie strengere Vorschriften bekommen. Wirtschaftsredaktor Sven Saug.
Sie sind klein, nahe bei den Kunden und arbeiten im Langschatten der UBS. Die rund 60 Regionalbanken in der Schweiz. Ihr Kerngeschäft? Die Vergabe von Hypotheken und das Führen der Sparkontos. Vom Geschäftsgebaren einer Credit Suisse und den Risiken einer UBS sind Finanzinstitute wie die Leihkasse Stammheim oder die Glarner Regionalbank weit entfernt. Doch im aktuellen politischen Klima fürchten sie, dass die Regulierungswut, wie es einige nennen, auch sie treffen könnte. Jürg de Spindler, Geschäftsführer des Verbands der Regionalbanken, sagt es so.
Die Hauptbeobachtung ist, dass eine von ca. 240 Banken versagt hat. Und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass man jetzt die gesamten Spielregeln der Bankenbranche in Frage stellt.
De Spindler stellt nicht in Abrede, dass systemrelevante Banken schärfer reguliert werden müssen. Je höher das Risiko, je härter die Vorschriften. Ein Grundsatz, den auch die Regionalbanken mittragen. Mit Ausnahmen. Für De Spindler ein gutes Beispiel, das Senior Management Regime, wie es von der Finanzmarktaufsicht FINMA gefordert wird. Dabei handelt es sich um ein Pflichtenheft für die obersten Verantwortlichen einer Bank, in dem klar festgelegt wird, wofür sie genau verantwortlich sind. Halten sie sich nicht daran, haben sie Probleme und müssen dafür gerade stehen. Besonders bei verschachtelten Großbanken ergebe diese Regelung durchaus Sinn, sagen Experten. Wird diese Forderung der FINMA erfüllt, könnte es aber auch Kleinbanken treffen. Der Spindler spricht von einer unnötigen Bürokratisierung des Tagesgeschäfts. Denn die Verantwortlichkeiten bei Kleinbanken seien heute schon klar geregelt. Es brauche kein zusätzliches Reporting. Und tatsächlich, die Dienstwege und Zuständigkeiten bei Kleinbanken sind in den meisten Fällen klar geregelt. Der Aufwand, solche Vorschriften zu implementieren, sei zudem groß und kompliziert, sagt der Spindler. Externe Beratungsfirmen müssen hinzugezogen werden.
Dann werden Prozesse neu definiert. Das setzt wiederum voraus, dass man das Personal schult. Dann müssen diese Veränderungen regelmäßig berichtet werden gegenüber der Aufsichtsbehörde.
Im Extremfall entstünden dabei nur Kosten, sagte Spindler.
Ohne dass irgendetwas sich verändert bezüglich Sicherheit und Verantwortung.
Andererseits profitieren Kleinbanken schon heute von Erleichterungen bei der Regulierung. Je kleiner das Institut, je geringer die Risiken, desto größer die Entlastung von Regulierung und Aufsicht. Diesen Ansatz verfolgt die Aufsicht seit nunmehr 5 Jahren und hat die Erleichterungen im sogenannten Kleinbankenregime geregelt. Das betrifft unter anderem die Berechnung und Offenlegung von Eigenmitteln und Liquidität, weniger strenge Vorgaben beim Umgang mit elektronischen Kundendaten oder eine reduzierte Risikokontrolle. Bankenexperte Simon Amrain von der Hochschule Luzern erinnert jedoch daran, dass die Erleichterungen für Kleinbanken nach der Finanzkrise reichlich spät eingeführt wurden. Und?
Im Grundsatz ist es aber natürlich so, dass Regulierung kostet und für kleine Banken bedeutet diese Regulierung natürlich auch mehr Aufwände. Und das schlägt natürlich bei kleinen Banken stärker durch als bei großen Banken.
Und das sind nicht die einzigen Aufwände, welche die Kleinbanken derzeit stemmen müssen.
Insbesondere beispielsweise in die Bereiche Digitalisierung, auch künstliche Intelligenz vor allem. Das sind alles kostenintensive Projekte, die da auch kleine Banken angehen werden und müssen.
Sagt Bankenexperte Amrain. Klar ist, sinkende Zinsen, welche die Margen schmälern, große Investitionen in die Modernisierung der Betriebe, sind für Schweizer Kleinbanken Herausforderungen genug. Da will man auf keinen Fall im gleichen regulatorischen Topf landen wie die UBS.
Sven Zaug. Und mehr zum Thema Bankenregulierung bei den Grossen gleich im Tagesgespräch mit Wirtschaftsprofessor Ivan Lengwiler. Zuerst aber noch die Schlagzeilen von 13 Uhr mit Jan von Tobel.
Die Schweizer Armee soll aufrüsten und dafür 1,7 Milliarden Franken ausgeben. Der Nationalrat hat diesem Plan zugestimmt. Nein, sagte er, zu einer weiteren Milliarde Franken für neue Fliegerabwehrmunition. Die Posttochter PostFinance will effizienter werden und bis zu 141 Stellen streichen im nächsten halben Jahr. Betroffen seien größtenteils Angestellte in der Verwaltung in Bern, sagt die PostFinance. Die 56-jährige Jazzpianistin Sylvie Courvoisier erhält den diesjährigen Grand Prix Musik und damit ein Preisgeld von 100.000 Franken. Das Bundesamt für Kultur sagt, mit der Auszeichnung ehre es die herausragende Karriere der Komponistin und Improvisationsmusikerin. SRF Verkehrsinfo von 13.01 Uhr. Stockend oder staunenden Verkehr hat es in der Region Basel auf der A3 Richtung Verzweigung Wiese ab Kannenfeld und weiter auf der A2 Richtung Luzern.